HR Info. Politik.
Geliebt, gehasst, umstritten. Die Emma wird 40 Jahre alt. Für die einen ist sie ein Manzenblatt, für die anderen das Sprachrohr für Frauenrechte. Kaum eine Zeitschrift hat immer wieder so für Gesprächsstoff gesorgt und sich so konsequent Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf die Fahnen geschrieben wie die Emma. Viele der Forderungen sind heute erfüllt. Junge, selbstbewusste Frauen können mit der Zeitschrift nichts anfangen. Gleichzeitig sind gerade weltweit Millionen Frauen auf die Straßen gegangen, um für ihre Rechte zu kämpfen. Für uns ein Anlass nachzufragen: Wie viel Feminismus brauchen wir heute eigentlich noch? Herzlich willkommen, mein Name ist Anne Bayer. Emma steht für 40 Jahre feministischen Journalismus und ist vor allem mit einem Namen verbunden, Alice Schwarzer. Sie hat die Zeitschrift gegründet und ist nach wie vor die Herausgeberin. Wie alles anfing und wo die Zeitschrift heute steht, das hat Katharina Peetz, die heute 74-Jährige, gefragt.
Ich habe ja damals so, ohne drüber nachzudenken, angefangen. Habe ich mir gesagt, jetzt machen wir eine eigene Zeitung. Und wenn Sie mich damals gefragt hätten, hätte ich gesagt, na ja, also 1, 2, 3 Jahre muss ich da schon rein investieren. Und dann dachte ich, mache ich weiter wie sonst. Aber das ist eben nicht so, nicht? Wenn man so ein Projekt auf die Beine stellt, dann hat man Verantwortung.
Mit einer Druckauflage von 200.000 Exemplaren ging die Zeitschrift vor 40 Jahren an den Start. Heute liegt sie bei etwa 50.000 Stück. Bekannt wurde die Emma vor allem durch Berichte über Tabuthemen wie Klitorisbeschneidung oder sexueller Missbrauch von Kindern. Auch politische Kampagnen, zum Beispiel für ein Verbot von Prostitution, gehören zur Agenda der Emma. Wegen ihrer zum Teil extremen Positionen wurden die Zeitschrift und vor allem Schwarzer selbst immer wieder heftig kritisiert.
Das ist doch klar. Die Emma ist eine ganz und gar unabhängige Stimme, auch ganz parteiunabhängig. Und wir haben auch keine Angst, politisch unkorrekt zu sein. Also wir sind ziemlich freie Denkerinnen, wir sind sehr undogmatisch. Und wir greifen das auf und an, was wir für verändernswert halten. Und ja, und versuchen, Frauen, die keine Stimme haben, eine zu geben und so weiter. Natürlich tappt man da von einem Fettnapf in den nächsten und macht sich nicht nur Freunde.
Die Zustimmung aus ihrer Leserschaft mache die Kritik aber aushaltbar. Dass die Emma auch nach 40 Jahren noch heftig polarisiert, erleben auch ihre Mitarbeiterinnen. Redakteurin Chantal Lewis.
Also es gibt einerseits oft große Begeisterung, wie boah toll, die Emma lese ich schon seit 20 Jahren oder super, was ihr macht und so. Und dann gibt es natürlich auch die heftige Gegenwehr in Form von braucht man alles nicht mehr und ihr seid so extrem und so. Das Interessante ist aber, dass das meistens von Leuten kommt, wenn man dann genauer nachfragt, die Emma überhaupt nicht lesen.
Waren in der ersten Ausgabe zum Beispiel die neuen Rechte von Frauen nach der Scheidung ein Thema, beschäftigt sich die Ausgabe zum 40. Jubiläum unter anderem mit Donald Trump und der Silvesternacht in Köln 2016.
Das war ein Beitrag über die feministische Zeitschrift Emma, die ihren 40. Geburtstag feiert, von meiner Kollegin Katharina Peetz. Dass Feminismus durchaus auch heute noch ein Thema ist, haben die weltweiten Proteste von Frauen vor ein paar Tagen gezeigt. Millionen Frauen sind auf die Straßen gegangen, um gegen den neuen US-Präsidenten zu protestieren. Für sie ist er der mächtigste Macho der Welt. Popsängerin Madonna war eine von ihnen.
Welcome to the revolution of love. To the rebellion, to our refusal as women. To accept this new age of tyranny.
Tausende Frauen jubelten ihr zu, als sie zur Rebellion der Frauen in Zeiten der Tyrannei aufrief. Dem müsse man ein Zeichen der Liebe entgegensetzen und ein Zeichen von Frauenpower. Doch wie viel Feminismus brauchen wir eigentlich noch? Das hat meine Kollegin Marie Fromm Frauen und Männer auf der Straße gefragt.
Frauen kämpfen jetzt seit Jahrzehnten für Emanzipation. Finden Sie, da ist jetzt alles erreicht? Sind Frauen und Männer wirklich gleichberechtigt?
Nee, also ich würde nicht sagen, dass das 100%ig gleich ist. Es fängt ja auch teilweise beim Gehalt ja schon an. Und dass auch einfach auf Frauen nicht das gleiche Recht zugesprochen wird, also so gesellschaftlich gesehen.
Spätestens dann, wenn Frauen Kinder bekommen und gleichzeitig noch einen Aufstieg machen wollen, dann wird es schwierig. Und dann sind wir noch sehr weit von der Emanzipation entfernt.
Sehen Sie das auch so?
Also mein eigenes Selbstbewusstsein hat sich verstärkt. Da denke ich, sind Frauen wie Frau Schwarzer und so weiter schon mit dran beteiligt. Aber ich habe halt auch einen guten Mann, der es zulässt. Andere haben Männer, die lassen sowas nicht zu und die streiten immer noch gegen Windmühlen.
Also ich habe mich noch nie unterdrückt gefühlt. Also ich bin ja in eine für Frauen hervorragend geeignete Welt hineingeboren worden, von der Schulbildung her. Und was sagen Sie als Mann dazu? Hat sich die Emanzipation durchgesetzt?
Weitestgehend. Also bei mir privat würde ich das auf jeden Fall bejahen, ja. Ich sehe da keinen weiteren Nachholbedarf, wie das vielleicht vor 40 Jahren noch der Fall war.
Die Gleichberechtigung ist doch lange noch nicht erreicht. Also ich denke, da gibt es noch sehr viele Dinge, die man tun muss. Ich glaube, insgesamt ist es alles schon auf einem guten Weg. Aber allein, wenn man schon mal die Diskussion sieht, wer in welchen Führungsetagen sitzt.
Was müsste da passieren, damit wirklich Gleichberechtigung ist?
Es müsste natürlich erstmal eine Lohngleichheit, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, ist ja eine ganz alte Forderung. Und dann müssten natürlich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen weiter ausgebaut werden, dass Männer auch ihre Rolle als Väter, als berufstätige Väter auch wirklich ausfüllen können und wollen und müssen.
Lange, lange sind wir nicht am Ende der Emanzipation. Ich glaube, wir sind mittendrin.
Wir sind also mittendrin auf dem Weg zur Gleichberechtigung, so diese Passantin in Frankfurt. Die Frage bleibt, welche Rolle spielt dabei eine Zeitschrift wie Emma und wie viel Feminismus ist nötig, um dabei anzukommen, dass Männer und Frauen tatsächlich auf einer Stufe stehen? Über diese Fragen habe ich mich mit zwei Frauen unterschiedlicher Generationen unterhalten. Die eine ist Ulrike Schneiberg. Sie hat vor rund 15 Jahren den Frauenfunk im Hessischen Rundfunk geleitet, bis er Anfang 2000 aufgelöst wurde. Mittlerweile ist sie im Ruhestand. Meine zweite Gesprächspartnerin ist meine Kollegin aus der Politikredaktion Katharina Wilhelm. Sie ist die Vertreterin der jüngeren Generation. Meine erste Frage an die beiden war, habt ihr eine Emma zu Hause, sie vielleicht sogar abonniert oder vielleicht auch noch nie gelesen?
Ich habe noch nie eine Emma zu Hause besessen. Ich gucke manchmal, was die online so machen, aber ich glaube, mir käme die auch nicht ins Haus, weil ich die furchtbar antiquiert finde. Also okay. Ich hätte auch irgendwie gar keinen Drang, mir den zu kaufen.
Ich habe sie aus beruflichem Notzwang natürlich gelesen. Und wenn ich das so sage, meine ich, dass ich eine ambivalente Haltung zu dieser Zeitschrift habe, weil ich immer Kästchendenken für ausgrenzend halte. Also ich habe schon lange, lange, lange keine Emma mehr in der Hand gehabt. Als Redaktionsleiterin hier im Hessischen Rundfunk, damals noch von der existierenden Frauenredaktion, habe ich diese Zeitschrift natürlich gelesen.
Trotz allem hat sie noch eine herausragende Funktion, sage ich mal, dass sie die einzige Frauenzeitschrift ist, die über die typischen Themen wie Diäten oder Mode und so weiter hinausgeht. Also wenn ich in den Bahnhofsbuchladen gehe, da erschlagen mich quasi diese 50.000 Frauenzeitschriften. Mhm. Und Emma ist da schon was anderes, oder wie sehen Sie das?
Naja, also würde ich sogar widersprechen. Also wie gesagt, die Emma empfinde ich als extrem antiquiert für mich und meine Generation. Jetzt muss ich vielleicht dazu sagen, ich bin jetzt 33 Jahre alt und ich habe das Gefühl, die Emma ist für mich irgendwie was eher für Frauen jenseits der 40, 50 irgendwie. Es gibt ja mittlerweile viele neue Frauenzeitschriften, Missy Magazin zum Beispiel, oder vor allem im Online-Bereich gibt es auch relativ viele Plattformen, Edition F zum Beispiel, sind da interessante Beispiele, in denen ich mich jetzt auch persönlich mehr wiederfinde. Ich glaube, das ist einfach eine Generationenfrage, ja. Ich finde, die Emma beantwortet für mich nicht mehr Fragen, die ich mir stelle und hat auch viele Themen aufgegriffen, mit denen ich mich gar nicht identifiziere, wo ich sage, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und damit stehe ich, glaube ich, so für meine Generation auch nicht alleine.
Was denn für ein Thema zum Beispiel?
Also die berühmt-berüchtigte No-Porno-Debatte zum Beispiel gehört für mich dazu. Das ist, glaube ich, für viele Frauen aus meiner Generation total antiquiert. Also das ist so eine Lustfeindlichkeit für mich, die Emma lange Zeit transportiert hat. Und Porno bedeutet ja nicht immer sofort Unterdrückung der Frau. Mittlerweile gibt es sehr viele Formen, ja, wie man eben sexuelle Lust ausleben kann. Und ich hatte das Gefühl, die Emma ist immer so ein bisschen, das ist irgendwie schmuddelig, wir wollen nichts damit zu tun haben. Und es geht immer um, die Frauen werden schlecht behandelt. Und das war mir zu einseitig, diese Sicht. Und gerade, ich glaube, Frauen aus unserer Generation suchen ja auch nach Fragen, wie man eben ja Feminismus kombinieren kann, aber auch mit einem guten Körpergefühl, wie man sich selber ausdrücken kann, aber ohne sich irgendwie zu verhüllen. Ja? Und das muss ja gar kein Widerspruch mehr sein.
Ich sehe das ganz genauso. Ich gebe Ihnen völlig recht. Ich bin genau 30 Jahre älter als Sie. Und als ich hier im Hessischen Rundfunk in diese Frauenredaktionsaufgabe gekommen bin, da gab es gerade einen Umbruch. Und für mich war damals, Alice Schwarzer ist 10 Jahre älter als ich, war damals eine Vorkämpferin. Sie ist es für mich immer noch. Ich halte sie für eine hochpolitisch wirksame und auch wichtige öffentliche Person. Ich finde, dass sie Dinge anspricht, die wirklich angesprochen werden müssen, von denen ich aber finde, dass sie in allen Medien behandelt werden müssen. Da gehören sie einfach hin heutzutage. Und für mich geht es nicht um Lustfeindlichkeit oder Porno, ja oder nein. Frauen schlecht behandelt, ja oder nein. Für mich geht es um eine lebbare Geschlechtergerechtigkeit auf Augenhöhe. Und die ist 2017 verdammt nochmal endlich angesagt. Und dass sie das immer noch nicht ist und dass es solche Zeitschriften wie Emma immer noch gibt und vielleicht auch geben muss, obwohl ich sage, ich lese sie nicht. Aber nicht, weil ich sie ablehne, sondern weil ich jetzt einfach, dieses Thema ist für mich abgehandelt. Ich reg mich einfach nur auf, dass sich immer noch nicht viel geändert hat. Meine Kinder, ich habe Zwillinge, einen Mann und eine Frau, also Junge und Mädchen, die sind genauso alt wie sie. Die haben selber inzwischen Kinder. Ich könnte, um es mal deutlich zu sagen, kotzen, dass die dieselben Themen immer noch haben, wie ich sie als damals junge Mutter und berufstätige Frau hatte. Und dass sich da eben noch nichts geändert hat oder wenig geändert hat, dass Themen wie, dass zum Beispiel Frauen, die sich bewerben und einen tiefen Ausschnitt haben, schneller in die Bewerbungsgespräche eingeladen werden, das finde ich sexistisch. Das hat mit Porno oder so nichts zu tun. Und diese unterschwellige Abwertung immer noch oder die immer noch nicht vorhandene, obwohl in den Rahmenbedingungen sich tatsächlich verändert haben, die Situation für berufstätige Mütter, dass sie immer noch nicht die volle Anerkennung bekommen im Berufsleben, wenn sie 4 Tage arbeiten oder 3 Tage arbeiten und alles, was sie dann nicht erledigen, auf die Situation ihrer Mutterrolle degradiert wird. Das könnte mich immer noch aufregen.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, der Feminismus ist für Sie beide eigentlich nach wie vor ein wichtiges Thema. Würden Total. Sie denn auch beide sagen, Sie sind Feministinnen?
Nein. Ich würde nicht sagen, dass ich Feministin bin. Ich sage jetzt, was klingt platt und kitschig vielleicht. Ich bin Mensch. Und ich finde, Frauenthemen sind Männerthemen, Männerthemen sind Frauenthemen. Punkt. Wir sind heute in einer Situation, wo wir beide Geschlechter in jedenfalls so entwickelten Gesellschaften wie der unsrigen gleich ausgebildet sind. Wir sind gleich intelligent. Wir sind Männer und Frauen, die sind unterschiedlich von der Genetik her, aber wir haben die gleichen Rollen in der Gesellschaft, die gleichen Stärken oder Schwächen als Menschen eben und ich möchte da keinen Unterschied machen, überhaupt keinen.
Katharina?
Eine Feministin, ja. Also ich habe total lange drüber nachgedacht und ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich mich noch mal ein bisschen schwerer getan mit dem Begriff. Kommt auch vielleicht dazu, dass der lange so ein bisschen schwierig konnotiert war und man eben eine gewisse Lustfeindlichkeit damit irgendwie verbunden hat. Aber mittlerweile muss ich sagen, es gibt für mich so eine Art neuen Feminismus. Es gibt ja auch neue Heldinnen, also so Lena Dunham zum Beispiel oder Emma Watson, die sehr jung sind und die sich ja auch sehr, sehr engagieren. Man kann sich darüber streiten, aber ob man eine Beyoncé auch dazu zählen würde. Aber es gibt viele sehr starke Frauenfiguren, die sehr, sehr deutlich ja mittlerweile sagen, ich bin auch Feministin. Und ich glaube, in so einer jungen Männergeneration hat sich auch was getan. Und es gibt auch wirklich die Männer, die sagen, oh, ich bezeichne mich jetzt auch als Feministin, weil es auch für mich wichtig ist, eben diese Gleichberechtigung voranzutreiben. Und
ich finde es immer, wenn ich dazwischen gehen darf, ich finde diese Begriffe nicht gut, weil sie Kästchen provozieren. Für manche ist Feminismus das Wort negativ besetzt. Ja? Und ich finde, wir sollten vielleicht unabhängig von den Begriffen einfach drüber nachdenken, worüber wir eigentlich sprechen. Und ich finde, einfach eine Gesellschaft besteht aus 2 Geschlechtern, aus Männern und Frauen. Und ich finde es immer schwierig und ich denke, das ist auch ein Grund, warum wir so langsam vorwärts kommen, wenn es in irgendeiner Form, sei es durch Medien, wenn ich also immer noch eine extra Frauenzeitschrift brauche, wie gesagt, das ist völlig in Ordnung, dass das so ist, das greife ich nicht an, aber wenn das immer noch so ist, heißt es, es gibt immer noch ein Randgruppengefühl.
Es aber dann würde ich halt kurz fragen, würde es das besser machen, wenn wir das nicht mehr hätten? Also müssten dann die Kästchen weg, müssten dann auch die Frauenzeitschriften weg? Weil ich habe das Gefühl, also wir sind uns ja hier alle einig, dass es immer noch nicht gut läuft und dass es für viele Frauen einfach noch eine große Ungerechtigkeit gibt, egal wo, im Job, in der Familie, in der Gesellschaft eben. Aber die Frage, die sich ja dann anschließen würde an diese Theorie, wäre ja, dann müsste man Frauenzeitschriften eliminieren.
Nein, überhaupt nicht.
Also ich meine eigentlich, Kästchen weiß ich nicht. Ich glaube, man braucht schon ein Gefäß, in dem man so Sachen artikuliert. Was ich aber verstehe und was ich bei der Emma schon vielleicht auch nur gefühlt irgendwie mal mitbekommen habe, war so eine Art, jetzt korrigiert mich, Männerfeindlichkeit. Also ich fand, das war mal ein eher männerfeindliches Bild, während ich das Gefühl habe, dass dieser neue Feminismus die Männer mit ins Boot holt. Was unbedingt auch so sein muss. Also ich finde, eine Abgrenzung zum anderen Geschlecht ist schlecht, sondern wir müssen die ja an die Hand nehmen und sagen, hey, ihr wollt aber auch andere Sachen erreichen. Ihr wollt ja zum Beispiel auch Elternzeit haben. Ihr wollt nicht deswegen vom Arbeitgeber diskriminiert werden, sondern ihr wollt ein Anrecht haben auf Väterzeit. Mhm. Und auch Männer haben ihre Schwierigkeiten. Und auf der anderen
Übrigens
Seite sind
ein Credo von, muss ich Sie in Schutz nehmen, Alice Schwarzer, absolut.
Sie hören HR Info Politik und wir sprechen über das Thema 40 Jahre Emma. Wie viel Feminismus brauchen wir heute?
Frau Schneiberg, Sie vertreten die Meinung, es hat sich noch nicht viel getan in Sachen Gleichberechtigung. Gleichzeitig halten Sie eine Frauenzeitschrift wie Emma nicht unbedingt für nötig, um Veränderungen zu erreichen. Was wäre denn Ihrer Meinung nach sinnvoll? Also was sagen Sie zum Beispiel zu den Frauenprotesten, die derzeit gegen den größten Macho, wie Sie sagen, oder sagen wir mal den mächtigsten Macho auf der Welt, Trump, stattfinden?
Gott sei Dank sind diese Frauen alle auf die Straße gegangen weltweit und haben gesagt, das lassen wir nicht mit uns machen. Das ist entwürdigend, das hat einfach hier keinen Platz heutzutage. Also den Mund aufmachen, es benennen, ist mal ganz, ganz wichtig. Und in welchem Gefäß ist eigentlich, ist mir das egal. Hauptsache, es wird gehört, gelesen, diskutiert. Und zum Zweiten glaube ich, dass jede gesellschaftliche Veränderung unbedingt als Voraussetzung eine persönliche Veränderung zunächst braucht. Also eine Wahrnehmungserweiterung. Ich muss wissen, wer ich bin. Ich muss wissen, was ich will. Ich kann zurückblicken, jetzt 63, das sage ich jetzt erst. Also ich habe mein Leben lang bis jetzt gebraucht und brauche vielleicht noch weiter, bis ich wirklich, wirklich weiß, wer ich bin und was ich wirklich will. Wir sind so geprägt von dem, was wir glauben, was andere von uns erwarten, was wir aus den Elternhäusern mitbekommen haben, was wir gesellschaftlich glauben, erfüllen zu müssen, dass wir oft im Erwachsenenleben entfernt sind von uns selbst. Und dann erwarten, dass die Gesellschaft schon das Richtige tut für uns. Also wir müssen sozusagen selber in die Verantwortung gehen für unsere Lebensentwürfe. Und ich sage das als für Männer und für Frauen. Jede Frau soll das tun können. Und auch das haben wir schon vor 15 Jahren im Frauenfunk hier gesagt, was sie tun möchte. Aber dazu muss sie ja auch erst mal wissen, was sie braucht und wer sie ist.
Ja, aber ich finde, also da würde ich sogar noch mal einhaken. Aber es muss auch die Rahmenbedingungen geben. Also ich meine, es ist ja schön, wenn ich weiß, was ich möchte. Aber wenn es nicht funktioniert, aus gesellschaftlichen Gründen.
Absolut.
Aber es gibt auch Zwänge, aus denen man nicht rauskommt.
Genau.
Und zum Beispiel da, ja, also die persönliche Entscheidung ist wichtig. Und da sollte mir auch keiner reinfunken, das ist ganz klar. Aber ich finde halt, wenn die politischen Rahmenbedingungen nicht geschaffen werden, dann komme ich da ja gar nicht raus. Und da sehe ich schon die Politik extrem in der Verantwortung. Ich persönlich glaube schon mehr und mehr. Früher war ich da überhaupt nicht der Meinung, auch mit Frauenquote. Aber mittlerweile komme ich immer mehr dahin, dass ich mir denke, nein, verdammt nochmal, ihr müsst uns auch Sachen ermöglichen. Manche Sachen funktionieren aus meiner Sicht nur noch aus Zwang. Und dann kann es erst zu einer Angleichung geben. Man muss eben dann auch gleiche Rahmenbedingungen für alle schaffen.
So
und da sind wir nämlich noch nicht. Und ich
glaube.
Aber was
und
zum
das
Beispiel
ist
Lohngleichbehandlung?
Genau. Lohngleichheit, absolutes Problem. Mhm. Könnte ich auch, finde ich unglaublich, dass das immer noch nicht geklärt ist und immer noch so ungleich ist. Es gibt Rahmenbedingungen, die sich verändert haben. In großen Unternehmen weiß man, dass die Soft Skills für junge Familien ganz wichtig sind. Also Elternzeit auch für Männer
ist. Ja, in großen Unternehmen, aber in kleinen Unternehmen funktioniert das heute.
Darf ich den Gedanken nur kurz zu Ende machen? Die Rahmenbedingungen haben sich in der Tat, zumindest im Vergleich zu meiner Zeit damals im Hessischen Rundfunk, als ich eben diese Themen hier nach außen gebracht habe, verändert. Es gibt Kindergartenplätze mehr, es gibt Betreuungsangebote mehr und so weiter. Aber was sich immer noch nicht verändert hat, ist in den Köpfen derjenigen, also auf dem Papier steht das inzwischen. Das stand damals noch nicht auf dem Papier. Also das hat sich echt verändert. Da sind wir weitergekommen. Die Rahmenbedingungen haben sich teilweise zum sehr Guten verändert. Aber in den Köpfen der Geschäftsführer, der männlichen, immer noch männlichen Geschäftsführer, die das seit 40 Jahren machen, von Unternehmen, die auf den Output ihres Gewinns gucken müssen und wollen, da hat sich das noch nicht durchgesetzt, dass Frauen und Männer, die Beruf und Familienleben wirklich in der Balance leben wollen und dass Familie auch wichtig ist und dass Kinder unsere Zukunft sind, also lauter so Plattitüden, die wir schon lange wissen, ja, dass das Werte sind, die es wichtig zu fördern gilt und ich es nicht mit einem 24-Stunden-Job machen kann, beides, das ist noch nicht angekommen.
Und das ist wiederum Aufgabe jetzt nicht nur einer Frauenzeitschrift, sondern letztendlich aller Medien, wenn ich sie richtig verstehe,
richtig,
um sowas dann auch zu transportieren und letztendlich dann auch in den Köpfen eben zu verändern.
Und die Zeit ist eine langsame Schnecke. Ich dachte, meine Kinder haben schon das Glück, dass sie das anders leben können, als ich das damals gelebt habe. Und ich vermute, es werden meine Enkel noch nicht leben können. Und das finde ich nicht schön.
Auf der anderen Seite, wahrscheinlich gibt es deswegen auch immer noch ein Muss für die Emma, aber eben auch für viele andere Zeitschriften, die ja so ein bisschen in die Fußstapfen auch getreten sind.
Gut, das wäre jetzt fast ein Schlusswort. Ich hätte jetzt gerne noch einmal gewusst, wenn Sie jetzt das Titelbild der nächsten Emma kreieren könnten, hätten Sie eine Idee dafür? Was sollte da vorne drauf?
Ein Mann.
Welcher?
Auf jeden Fall ein Mann. Ein feministischer Mann, weiß ich noch nicht genau. Und vielleicht muss er noch gut aussehen, aber gut.
Eine selbstbewusste Frau und ein selbstbewusster Mann. Beide. Ich hätte sie gern beide.
Das waren Anregungen für die 331. Ausgabe der Emma von Ulrike Schneiberg, der ehemaligen Leiterin des Frauenfunks im Hessischen Rundfunk, und meiner Kollegin Katharina Wilhelm aus der Politikredaktion. Vielen Dank für das Gespräch.
HR Info. Politik.
Emma hat mit vielen ihrer Slogans, wie zum Beispiel Porno gegen Pornografie oder auch zur Abschaffung des Abtreibungsparagraphen 218, Denkanstöße geliefert und die Politik beeinflusst. Inwiefern sie das auch heute noch tut, das wollte ich von Landtagsabgeordneten in Wiesbaden wissen. So zum Beispiel von einer der jüngeren Politikerinnen, Angela Dorn von den Grünen. Sie ist 34 Jahre alt. Wie männerdominiert erlebt sie die Politik als junge Frau?
Ja, schauen Sie den Hessischen Landtag an. Da sieht man, es ist eben nicht so, wie wir es gerne als Grüne hätten. 50% der Abgeordneten sind Frauen. Und wir tun auch in Hessen einiges, dass wir jetzt in Aufsichtsräte, in Gremien den Frauenanteil deutlich verstärken.
Das heißt, ohne Zwang geht es nicht, meinen Sie, die Veränderung in den Köpfen?
Also wenn Sie sich anschauen, wie viel eigentlich erreicht worden ist und wie sehr das noch unter Bedrohung ist und auch wie viele Frauen, die wirklich Feministinnen sind und dazu sehr, sehr viel arbeiten, wie die bedroht werden auch in sozialen Medien, da sieht man, es ist eben leider nicht so, dass man sich darauf ausruhen kann und dass man weiterhin den Druck braucht. Und gerade bei der Frage Quotierung können wir aus eigener Erfahrung sagen, das ist ein sinnvolles Instrument, weil junge Frauen, davon bin ich ja auch eine, gefördert werden und eine Chance bekommen und auch zeigen können, dass sie genauso viel Kompetenz haben.
Würden Sie von sich sagen, Sie sind eine Feministin?
Ja, mittlerweile würde ich sagen, und ich habe es lange Zeit nicht gesagt. Das ist auch ganz spannend. Man redet immer von der gläsernen Decke, an die man erst stoßen muss. Und ich habe auch gespürt im Laufe meines Lebens, wie viele Aspekte davon richtig sind. Aber ich kann mittlerweile mit Stolz sagen, ja, ich bin Feministin.
Als Feministin würde sich Ihre Kollegin, die frauenpolitische Sprecherin der CDU, Claudia Ravensburg, nicht bezeichnen. Aber hat sie denn die Emma gelesen?
Na klar, habe ich die Emma schon gelesen. Ich bin zwar kein regelmäßiger Leser, aber so eine Zeitung interessiert mich natürlich als Frau auch.
Was waren das dann für Themen, die Ihnen besonders am Herzen lagen oder liegen?
Mir geht es natürlich um die Gleichberechtigung für Frauen und das Thema Beruf und Familie, aber auch die provokativen Themen, die Emma immer transportiert hat, sexuelle Gewalt, damals Kopftuchverbot, das hat mich natürlich auch zu dieser Zeitung geführt.
Jetzt ist es ja gerade das Thema, was Sie angesprochen haben, muslimische Frauen, da gibt es ja oft sehr Kontroverse. Da wird Emma ja auch vorgeworfen, sie würde teilweise sehr rassistisch argumentieren. Können Sie das nachvollziehen?
Ja, also die Meinung von Emma spiegelt nicht immer meine Meinung wider. Ich finde es aber gut, diese Themen zu setzen und auch zu provozieren, denn das führt zu einer gesellschaftlichen Diskussion und die brauchen wir hier in Deutschland. Dass wir noch keine Lösung für alle Probleme haben, ist richtig, aber wir müssen uns diesen Themen stellen, auch wir als Politiker.
Man könnte durchaus sagen, der lebende Beweis für Gleichberechtigung ist René Rock. Er ist frauenpolitischer Sprecher der FDP. Von ihm wollte ich wissen, ob er Feminismus eigentlich gegen sich als Mann gerichtet fühlt.
Ich glaube, der Anfang der feministischen Bewegung war auch gegen Männer gerichtet. Ich erinnere mich noch an meine Studienzeit, da war auch schon immer auch eine gewisse Grundaggression in der Diskussion vorhanden. Aber das hat sich, glaube ich, schon enorm entspannt. Ich erinnere mich noch an diese T-Shirts, Vergewaltiger, wir kriegen euch alle an der Uni, und wo dann so richtig auch intensiv diskutiert wurde, das weiß ich noch gut, aber das gibt's heute in der Form, erlebe ich das nirgendwo mehr.
War es denn nötig, um diese Diskussion dann tatsächlich auch überhaupt mal anzustoßen?
Ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es wichtig zu provozieren, um was erreichen zu können. Wer nicht provoziert und keine Aufmerksamkeit erzielt, der wird auch nichts verändern. Und manchmal muss man zuspitzen und manchmal muss man unbequem sein. Und man wird auch zur Zielscheibe. Das hat Frau Schwarzer ja oft genug erlebt. Von daher mein Respekt, wer das auf sich nimmt. Und ob man mit dem Resultat zufrieden ist, muss jeder für sich dann bewerten.
Würden Sie von sich sagen, Sie sind ein Feminist?
Nein. Nein.
So weit geht es dann doch nicht.
Nein. Das würde ich nicht sagen, aber ich glaube schon, dass ich in diese Debatten auch immer noch mal einen gewissen Aspekt anders einbringe. wie die anderen frauenpolitischen Sprecher, die bekanntlich ja alle Frauen sind. Ich glaube, dass ich dabei bin, verändert auch manchmal die Diskussionskultur, denke ich mir. Und ich glaube, ich versuche dann natürlich auch, manche Dinge mal aus Sicht des Mannes zu schildern. Und da ich auch eine Tochter habe, habe ich persönlich großes Interesse, dass Frauen nicht benachteiligt werden. Und es ist aber immer ein Spannungsfeld, da gebe ich Ihnen sicher recht.
Das waren Stimmen von Landtagsabgeordneten aus Wiesbaden. Das war die Sendung Politik. Diese gibt es auch als Podcast zum Herunterladen oder zum Nachhören auf hrinforadio.de. Mein Name ist Anne Bayer.